Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Food Urban, Gespräche über die Zukunft von Stadt und Land. NRW Urban, das ist die Stadtentwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wir setzen Projekte zur Stadtentwicklung um, unterstützen die Kommunen in ihren Projekten vor Ort und entwickeln Ideen, wie wir alle in Zukunft gut und bezahlbar leben können. In diesem Podcast tauchen wir tief ein in das Herz der Klimawende und machen den Praxischeck für die Klimaziele Deutschlands. Die sind ambitioniert. Der Plan ist, bis 2030 die Treibhausgasemissionen um satte 65% zu senken und bis zum Jahr 2045 vollends klimaneutral zu leben. Besonders im Rampenlicht steht dabei die Energiefrage. Insbesondere die Heizung ist mit rund 50% Anteil am Energieverbrauch ein echtes Schwergewicht. Die Botschaft ist daher klar, raus aus den fossilen Brennstoffen, rein in die Ära der Nachhaltigkeit. In unserer heutigen Episode sprechen wir über Wege und Möglichkeiten, wenn es um die kommunale Praxis vor Ort geht. Wir beleuchten Ideen, diskutieren über Hürden und ziehen Lehren für kommunale Planerinnen, die vor Herausforderungen stehen, die Wärmewende vor Ort zu gestalten. Und die Energiewende, ja, wie klingt die eigentlich? Hören wir doch mal rein. Wir hören jetzt Natur. Im besten Falle ist die Wärmewende nämlich ganz leise. Hier im Studio sitzen Philipp Kuhlenkötter, Stadtplaner von NRW Urban, sowie Michael Harms, Bauingenieur und Energieexperte von NRW Urban. Wir haben außerdem mit Stefan Röder gesprochen. Er ist Experte für Energiefragen, der mit seinem Know-how regionale Projekte und Reallabore zum Erfolg führt. Aktuell wirkt er als Themenpate Energie am spannenden Neubeginn des Zukunftsdorfes Bürgewald mit, vormals bekannt als Altmorschenich, mitten im rheinischen Revier. Und hier entsteht ein Ort, der nicht nur in Sachen Energieerzeugung neue Wege geht, sondern auch ein frisches Kapitel für nachhaltige Dorfentwicklung aufschlägt. Tauchen wir heute also gemeinsam in das Projekt Bürgewald ein. Philipp, du bist Projektleiter für Bürgewald. Angenommen, wir stehen mitten dort drin, einem Ort, der sich gerade neu erfindet. Was ist das für ein Dorf und kannst du uns die Situation vor Ort kurz beschreiben?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, Morschenich-Alt bzw. Bürgewald kennzeichnet sich zunächst erstmal ganz typisch für das Rheinische Revier durch seine straßenbegleitende Bebauung. Also wir sprechen da ja auch häufig vom typischen rheinischen Straßendorf. Wir haben eine traufständige Bebauung, die nahezu geschlossen ist und diesem Straßenverlauf folgt. Und ich denke, in Bürgewald bzw. Morschenich-Alt ist an eine Besonderheit neben der gesamten Historie, was Umsiedlung, Tagebau betrifft, dass diese städtebaulichen Strukturen eigentlich nicht sonderlich überformt sind, wie es vielleicht an anderer Stelle ist. Das mag dann auch damit zusammenhängen, ganz wesentlich, dass lange Zeit die Perspektive der Entwicklung nicht vorhanden war und die Abbaggerung des Ortes eigentlich bevorstand.
Und wie schafft ihr es, das historische Flair von Morschenich-Alt wirklich auch zu bewahren, während ihr gleichzeitig dieses Dorf mit neuen, modernen, nachhaltigen Elementen belebt?
Ja, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, weil, wie gesagt, zunächst mal muss man, glaube ich, die wirklich sehr, sehr breite, differenzierte Akteurslandschaft auch betrachten bei jeglicher Entwicklung, also insbesondere die besondere Historie. Das war sicherlich kein leichter Prozess der Umsiedlung und gleichzeitig ist natürlich jetzt gerade das Thema dieser Neuentwicklung, die auf politischer Ebene wurde entschieden, dass ein Ort geschaffen werden soll, der auch für was Neues steht. Und das ist, glaube ich, auch der Altbevölkerung ziemlich wichtig, dass es nicht rein um eine, Wiederbelebung oder Wiederbesiedlung geht, sondern dass man auch in Morschenich bzw. Bürgewald einen ganz besonderen Ort schafft, der hohe Ambitionen hinsichtlich technischer Infrastruktur, vielleicht auch sozialem Gemeinschaftsleben betrifft und gleichzeitig aber auch ein in sich intakter oder funktionierender Ort sein wird, ein funktionierendes Dorf, ohne vielleicht auch eine Schlafstadt zu werden für die naheliegenden Städte Köln oder Aachen. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Anliegen.
Mhm. Euer Ansatz im Bürgerwald, der klingt ein bisschen so, als würdet ihr wirklich ein riesiges Puzzle da zusammensetzen. Von Energiekonzepten hast du gerade gesprochen, über Mobilitätslösungen bis hin zur grünen Infrastruktur. Wie behaltet ihr denn da den Überblick und sorgt dafür, dass am Ende ein stimmiges Bild entsteht? Also, das nicht nur nachhaltig, sondern auch innovativ ist.
Man muss unterscheiden. Ich glaube, die Entwicklung von Bürgerwald kann nicht verglichen werden mit einem konventionellen städtebaulichen Projekt auf der grünen Wiese und auch mit einer klassischen Stadterneuerung, wo beispielsweise ein kleiner Bereich in der Innenstadt oder sei es im dörflichen Kontext umgebaut wird, sondern wir haben ja wirklich hier die Gesamtbetrachtung des Dorfes. Und um da den Überblick zu behalten, haben wir zunächst mal den dynamischen Masterplan, den wir in Kürze ausarbeiten wollen, für den wir uns eine gewisse Zeit auch nehmen wollen und müssen. Und dieser Masterplan ist dann so gesehen, wenn man in deinen Worten bleibt, das zentrale Puzzleteil, an das sich dann die anderen Puzzleteile irgendwie auch andocken müssen und wo es dann in gewisser Weise auch eine Art Gegenstromprinzip gibt oder einen Ping-Pong, sodass man dann auf die dementsprechenden Entwicklungen auch eingehen kann. Und dieser dynamische Masterplan beinhaltet insbesondere einen Dorfentwicklungsprozess oder einen städtebaulichen Prozess, der halt auch die Akteurslandschaft adressiert und dementsprechend alle Interessen einbeziehen soll.
Du hattest vorhin auch über die Alteinwohnerinnen gesprochen. Wie kommt denn das Projekt Bürgerwald bei denen an?
Ja, ich glaube, das ist eine gute zentrale Frage auch. Ich glaube, da gilt es zunächst mal auch nochmal zu differenzieren. Also ich glaube, die einhellige Meinung per se gibt es dort dann auch nicht. Diese besondere Erfahrung der Umsiedlung, die kann man wahrscheinlich nur fühlen, wenn man es dann tatsächlich auch selbst am eigenen Körper erlebt hat. Und dementsprechend möchte ich mir das auch nicht anmaßen, da zu urteilen. Nichtsdestotrotz, wichtiges Thema aus unserer Seite als Stadtplanende oder Dorfplanende in dem Fall, ist, diese berechtigten Interessen zu berücksichtigen. Und gleichzeitig auch diesen Hinweis aufzunehmen, den wir bekommen haben, Bürgerwald soll etwas Neues werden und für sich stehen und einen Abschluss auch ermöglichen vom Alten. Und das heißt, übersetzt, es darf keine einfache Wiederbesiedlung geben, sondern es muss eben genau jene hohe Ambition und Innovation wirklich im Ort umgesetzt werden.
Danke, Philipp. Wie immer werfen wir mit unserem Podcast auch einen Blick hinter die Kulissen von NRW Urban. Als Tochtergesellschaft des Landes NRW unterstützt unser Team Kommunen bei der Planung neuer Wohnquartiere. Die kommunale Wärmeplanung stellt natürlich für viele Städte und Gemeinden, insbesondere jene mit begrenzten personellen Ressourcen, eine gewaltige Herausforderung dar. Eine Aufgabe, die ohne fachkundige Unterstützung nahezu unüberwindbar scheint. Deshalb sprechen wir jetzt mit Michael Harms, einem Bauingenieur und Energieexperten bei NRW Urban. Michael, du hast wertvolle Erfahrungen bei der Entwicklung kommunaler Wärmepläne. Lass uns mal direkt eintauchen. Wie ist die Stimmungslage unter den Kommunen in NRW, wenn wir über das heiße Thema Wärmeplanung sprechen?
Man merkt schon einen Teil der Kommunen als einen verunsicherten Bereich selber an, dadurch bedingt, dass die letzten Jahrzehnte der Klimawandel bekannt war, die Veränderungen, die auf uns selber zukommen, aber so noch nicht direkt in die Quartiersplanung selber umgesetzt wurden. Derzeit ist es der politische Wille, die Veränderungen selber durchzuführen, und wir versuchen da natürlich, die Kommunen selber auch zu unterstützen. Dazu braucht es allerdings sehr viel Mut, politischen Mut, der versucht werden muss, selber jetzt in der kurzen, gesetzlich vorgegebenen Zeit selber umzusetzen. Und wir sind natürlich als NRW Urban selber dabei, die Kommunen da selber denen zu helfen und sie zu unterstützen. Das fängt aber schon an, dass man in frühen Phase der Bebauungsplanaufstellung selber Ziele haben muss. Man muss versuchen, die Unterstützung dahingehend zu bekommen, dass zum Beispiel Anschlusszwänge für die Neubaugebiete selber eingerichtet werden. Nur so schaffen wir es auch für die entsprechenden städtischen Versorgungsbetriebe, eine finanzielle Grundlage zu schaffen für die Investitionen, um da eine Rekapitalisierung selber hinzubekommen. Und was auch noch ein sehr wichtiger Bereich ist für die Planungshoheit, auch die Fördermöglichkeiten, die klar definiert sein müssen von der politischen Seite und zur Verfügung gestellt werden müssen.
In diesem ganzen Wirrwarr von Möglichkeiten, also jetzt wirklich von Wasserstoff bis Biomasse, Gesetzen, Texten verankert, auch kritisch beäugt von den Umweltverbänden, was das Thema Frage der Realisierbarkeit angeht. Welches Energieerzeugungssystem trägt denn deiner Meinung nach am effektivsten zur Wärmewende bei?
Grundsätzlich haben wir in Deutschland auf alle Fälle genug Wärme und Energie, die uns zur Verfügung steht, um das in entsprechende Netze, egal ob das Nah- oder Fernwärmenetze sind, zu integrieren und damit auch alte und auch neue Quartiere selber zu beheizen. Die grundsätzlichen Erwägungen sind, wir müssen versuchen, auf zentrale Netze umzustellen. Das bedeutet, die individuelle Wärmeerzeugung muss zurückgefahren werden, sollte auch nicht mehr zugelassen werden. Und wir müssen versuchen, in die Nah- und Fernwärme zu investieren. Das ist das Zentrale, denn wir haben die Möglichkeiten über Industrieproduktion, über Müllverbrennung, über auch naturnahe Energie, Thema Wärmepumpe, Energie selber zu generieren, einzuspeisen in die entsprechenden Netze und die auch für die Wohnbebauung selber nutzbar zu machen. Derzeit, sage ich mal, über Müllverbrennung und zum Beispiel auch große Industrieanlagen ist es heutzutage schon möglich, so etwas zu machen, aber wir müssen vielmehr die Aspekte auf mittlere und kleinere Betriebe machen. Die gesetzlichen Vorgaben sind im Augenblick in der Bearbeitung, aber die Umsetzung erfolgt derzeit noch nicht. Und wie ich anfänglich mal gesagt hatte, der Mut der gerade kleineren Städte und Gemeinden, die Umsetzung in zentrale Netze zu bekommen, ist derzeit noch nicht so ausgeprägt. Der Wille ist da, aber die Problematik, dass dann eher auf Luftwärmepumpen, auf kleinere Einheiten selber umzuschwenken, um auch die Planungsvorläufe selber nicht zu verkomplizieren, ist einfach immer noch gegeben.
Springen wir mal raus aufs Land und dann wieder rein in die Großstadt. Einfamilienhäuser in den ländlichen Idyllen von NRW scheinen ja auch wie gemacht für den Umstieg auf Wärmepumpen zu sein. Aber was ist denn mit den großen Mehrfamilienhäusern in den Metropolen wie Köln oder Dortmund? Also mit welchen Herausforderungen und Bedürfnissen bist du in deiner Arbeit quer durch diese Bandbreite an Wohnsituationen konfrontiert?
Mit der Umstellung von Altbeständen haben wir als NRW Urban tatsächlich im Augenblick nicht ganz so viel zu tun. Allerdings haben wir das Problem, dass die städtischen Versorger in größeren Betrieben immer wieder von ihrer Kapazität ausgelastet sind. Und wir häufig die Probleme haben, für Neubauquartiere die städtischen Energieversorger nicht gewinnen zu können, weil die Planungssicherheit für Energieversorger, städtische Energieversorger, vor allen Dingen klar in Richtung Veränderung der Altbestände selber geht, weil dort eine klare Anzahl an Wohneinheiten sind, die im Vorfeld selber geklärt werden können, wer anschließen möchte. Die Fördermöglichkeiten sind da und von daher die städtischen Energieversorger eher auf den Umbau von Altbeständen selber sich fokussieren als auf neue Quartiere, weil die neuen Quartiere sukzessive nur volllaufen. Das bedeutet, der Rückfluss von entsprechenden Zahlern für das Energiesystem verzögert sich um Monate oder Jahre.
Du hattest gerade schon mal das Fernwärmenetz erwähnt. Und da stellt sich ja immer die große Frage, wie stellen wir sie auf erneuerbare Energien um? Also sind Städte und Gemeinden, die über solche Netze bereits verfügen, im Vorteil, wenn es darum geht, die Wärmewende zu realisieren?
Ganz klar ist es ein riesiger Vorteil von vorhandenen Fern- oder Nahwärmesystemen, die selber zu nutzen und umzubauen. Allerdings muss man darauf hinweisen, dass auch bestehende Netze heutzutage schon an ihrer Kapazitätsgrenze sind. Das bedeutet, wir brauchen, was ich anfänglich gesagt hatte, einfach mehr Einspeisungsmöglichkeiten von Wärmeproduzenten, um diese Energiesysteme weiter auszubauen und auch nutzbar selber zu machen. Heutzutage haben wir eher die Schwierigkeit, dass gerade im Bereich der Fernwärme die Auslastung so hoch ist, dass wenn wir neue Quartiere anschließen wollen, die Kapazitäten dafür nicht mehr ausreichen. Wenn wir dann die Kapazität hochfahren wollen und das mit zusätzlichen CO2-belastenden Stoffen selber realisieren würden über Gas, zum Beispiel, ist das natürlich nicht zielführend und von daher brauchen wir auf alle Fälle weiteren Ausbau von regenerativen Energien und da stehen natürlich ganz oben in den Bereichen dann die entsprechenden Wärmesysteme wie Erdsonnen oder auch Flächenkollektoren.
Wir haben zu dieser Frage auch mit einem weiteren Experten gesprochen, Stefan Röder. Er ist Experte für Energiefragen und wirkt beim Projekt Bürgerwald auch mit. Was sagt er zur Wärmewende im Bestand?
Im Bestand habe ich schon fertige Strukturen. Hier kann ich nicht beliebig oft die Straßen aufreißen. Ich habe häufig sehr wenig Platz. Es gibt auch nicht die eine, man sagt so neudeutsch, One-Size-Fits-All-Lösung. Was wir sehen, ist im urbanen Raum, dass heutige Gasinfrastrukturen dergestalt umgebaut werden, dass das fossile Gas ersetzt wird, zum Beispiel durch Biogas, wo man dann fairerweise allerdings auch wieder sagen muss, wo sollen die Mengen an Biogas dann tatsächlich herkommen? Hier werden wir auch entsprechend umdenken müssen. Wir werden über die Kraft-Wärme-Kopplung nachdenken müssen. Alles in allem, mal losgelöst jetzt von einer einzelnen Technologie, bin ich davon überzeugt, dass wir sehr dezentral, flexibel werden bauen müssen. Am kostengünstigsten auf Dauer wird es wohl sein, wenn wir leitungsgebundene, erdverlegte Infrastrukturen haben, allein schon aufgrund von Platzverhältnissen, Geldverhältnissen, fehlenden Fachkräften, wird es sehr schwierig sein, diese Infrastrukturen aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn dezentral wir es jedem freistellen, sich selbst zu versorgen, bestehen unter Umständen nicht genügend Redundanzen für den Einzelnen. Das kann ein Problem sein. Und auf der anderen Seite entsteht dann auch ein Flickenteppich an Wärmeversorgungslösungen, die unter Umständen auch nicht im Interesse der Stadt und der einzelnen Bürger sind. Insofern sehe ich Nahwärmenetze, teilweise sehr kleine Mikronetze, die aber dann auch untereinander verbunden sind, um gegenseitig Redundanzen zu schaffen. Ich sehe modulare Lösungen, die in sich optimiert und geregelt werden, um dann über alle Einzelnetze hinweg ein Gesamtoptimum zu schaffen. Also solch eine systemische Lösung, die sehe ich perspektivisch. Da gibt es auch schon einzelne Beispiele in Deutschland für, wie so etwas aussehen kann unter Einschaltung von Industrieunternehmen, wo deren unvermeidbare Abwärme eingekoppelt wird, Solarthermieanlagen, einer zentralen Wärmepumpenlösung, das alles zu bauen, aufeinander abzustimmen, zu optimieren und auch sicher dauerhaft zu betreiben, ist allerdings am Ende des Tages auch eine ziemliche Herkulesaufgabe.
Was müssen denn die unterschiedlichen Akteure jetzt dazu leisten?
Die Planung, der Bau und auch der Betrieb von Wärmenetzen ist eine sehr langfristig angelegte Aufgabe. Wir reden hier über mehrere Dekaden, wenn nicht sogar ein Jahrhundert. Damit überhaupt jemand bereit ist, über Planung, Bau, Betrieb eines solchen Netzes nachzudenken, braucht er Investitionssicherheit. Und da sind wir eben bei stabilen Rahmenbedingungen, die letzten Endes nur die Politik setzen kann. Ja, es muss klar sein, und da muss man sich gegenüber den Bürgern auch ehrlich machen, dass der Umbau der Wärmeversorgung auf ein dekarbonisiertes System nicht zum Nulltarif zu haben sein wird. Wir werden sehen, dass der Neubau von Wärmeerzeugungsanlagen bedingt, dass die Kapitalkosten wieder verdient werden müssen. Heutzutage wird ja häufig Wärme als Kuppelprodukt bereitgestellt, ist sozusagen ein Abfall, der zusätzlich noch mitverkauft werden kann und infolgedessen auch etwas preisgünstiger ist. Aber wenn wir komplett neue Infrastrukturen dafür bauen, dann wird das teurer werden. Das muss auf die Solidargemeinschaft in einem geeigneten Schlüssel umgelegt werden. Und hierüber ist einfach zu reden. Wir werden viel mehr noch als heute die unterschiedlichen Sektoren und deren Aus- und Umbaubedarfe im Strombereich, im Gasbereich, im Wärmebereich, im Breitbandbereich aufeinander abstimmen müssen. Und das ist etwas, was wir als SME Management jetzt deutschlandweit implementieren. Es muss dafür einen Koordinator geben, einen Koordinator, der diskriminierungsfrei zwischen den Bedarfen an Netzausbau und Umbau sitzt und auf der anderen Seite zwischen den Bedarfsträgern, die eben an diese Infrastruktur bestimmte Ansprüche haben, was die Leistungsfähigkeit angeht, was die Größe angeht, etc. Also wir brauchen einen solchen Planungskoordinator über die einzelnen Netzinfrastruktursysteme hinweg. Das ist eine ganz zentrale Frage. Wir brauchen eine völlig neue Art der Ausbildung. Ja, wir sehen ja heute häufig Leute, die im Strombereich ausgebildet sind, Kolleginnen und Kollegen, sehr hoch spezialisiert. Es gibt bestimmte Synergien zwischen den Kollegen, die im Gas- und Wasserbereich arbeiten. Ja, okay. Aber es gibt zwischen Strom und Gas dann häufig wenig Überlappungen auch in der Ausbildung. Also worauf ich hinaus will, wir müssen sehr viel integrierter ausbilden, damit jemand, der solch eine Infrastruktur plant, baut und betreibt, eben auch diese systemische Sicht darauf hat. Wir werden viel mehr darüber nachdenken müssen, jenseits unseres eigenen Kirchturms zu kooperieren. Das gilt nicht nur für Energieversorger, sondern auch für Kommunen, für Unternehmen. Unternehmen mit Netzbetreibern. Ja, in der Vergangenheit wurde gerade diese Beziehung Netzbetreiber-Endkunde gar nicht so richtig gelebt. Vielen Endkunden war gar nicht bewusst, wer eigentlich ihr Netzbetreiber ist. Man hat so etwas als gegeben angenommen. Also hier wird es eine viel intensivere Zusammenarbeit, Austausch geben müssen, wenn man eine dauerhaft stabile, hochverfügbare wirtschaftliche Infrastruktur haben will. Das sind so die zentralen Handlungsfelder, die ich in diesem Bereich sehe.
Jetzt wieder zurück zur Runde hier zu mir. Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wie können wir insbesondere neue Quartiere so planen, dass sie nicht nur den heutigen Standards entsprechen, sondern auch für die Herausforderungen von morgen gerüstet sind? Philipp, was sagst du?
Ja, also um da konkret auch wieder das Beispiel Bürgewald heranzuziehen. Die Herangehensweise in Bürgewald ist ja erstmal prinzipiell so angelegt, dass möglichst viele Gebäude erhalten bleiben sollen oder saniert, renoviert werden sollen, um halt auch diese ja vorhandenen Baustrukturen irgendwie aufzunehmen. Und es ist nicht der Ansatz zu sagen, wir reißen den gesamten Ort ab und dann kommt es zu Neuentwicklung. Und in diesem Zusammenhang wird es zunächst mal eine Untersuchung geben, die aufzeigen wird, ja, wie man mit dem vorhandenen Bestand denn umgehen kann und inwiefern da auch eine Sinnhaftigkeit zur Renovierung besteht.
Wenn ich da kurz zu ergänzen kann, die Situation vor Ort, die du gerade geschildert hattest, ist natürlich schwierig unter einen Hut zu bekommen. Das Zielkonflikt, den wir als Problem im Augenblick haben, auf der einen Seite eine Energiewende selber umzusetzen, auf der anderen Seite zu versuchen, den Altbestand selber zu schonen, beißt sich hier natürlich in mancherlei Hinsicht. Wir haben Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Wir haben Gebäude, die auch nicht mehr sanierungsfähig sind in Bezug auf Dämmbarkeit. Und am Ende haben auch die modernen Möglichkeiten der Heizsysteme mit Wärmepumpen eine gewisse Grenze, sodass wir da mit Sicherheit Schwierigkeit haben werden, die modernen Heizsysteme mit dem Altbestand der Gebäude selber übereinander zu bekommen.
Wir haben natürlich auch Herrn Röder auf seine Perspektive der nahen Zukunft gefragt.
Also zunächst einmal, ich bin kein Utopist, ich bin aber auch kein Schwarzmaler, sondern ich bin ein Realist. Und als jemand, der sich dem Klimaschutz wirklich sehr verschrieben hat, der das sehr ernst meint, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn wir bis 2045 auch im Wärmesektor dekarbonisiert wären. Allerdings ist der Zeitraum bis dahin vergleichsweise kurz. Wir reden hier über einen massiven Umbau der Infrastruktur in ganz Deutschland, im urbanen wie im ländlichen Raum. Dazu sind viele Fachkräfte notwendig. Wir werden sehr, sehr viel Geld brauchen. Wir werden sehr, sehr viel Flächen auch brauchen. Wir müssen vieles parallel tun. Und deswegen bin ich, was den Zeitpunkt 2045 angeht, skeptisch. Aber dass das Ziel grundsätzlich erreichbar ist, das sehe ich sehr positiv. Das werden wir schaffen.
Was sagt ihr denn aus Sicht eurer täglichen Arbeit? Was sind die größten Herausforderungen?
Was der Herr Röder gerade angesprochen hatte, die Verknüpfung der Netze. Das gilt ja nicht nur im Bereich der Stromenergie, die Energienetze selber miteinander zu verknüpfen, sondern auch die Wärmesysteme. Die Verknüpfung zwischen Fern- und Nahwärme innerhalb der ganzen Bereiche der zukünftigen Quartiere, der Altquartiere, das voranzubringen und umzusetzen, wird eine sehr große Herausforderung sein. Parallel dazu muss ich aber auch nochmal darauf hinweisen, dass die Gewohnheiten, die es in Deutschland bisher gegeben hatte in Bezug auf Einfamilienbebauung, mit Sicherheit heute in Frage gestellt werden muss und vielmehr ein Aspekt der besonderen Wohnformen, die es heutzutage immer mehr in den Fokus selber geschoben werden. Ich beziehe mich da auf Mehrgenerationswohnen, die auch, sage ich mal, ein wesentlich besseres Energiemanagement zulässt, sollte das Ziel sein, in der zukünftigen Gestaltung von neuen Quartieren mehr Einzug zu halten.
Da kann ich, glaube ich, direkt anknüpfen. Also ich glaube, das Thema der Dichte ist natürlich ein zentrales und Dichte im angemessenen Maßstab natürlich. Also wir alle wissen, dass die klassischen Einfamilienhaussiedlungen halt aus vielerlei Hinsicht, insbesondere im Unterhalt, total ineffizient sind und es gleichzeitig auch sehr wohl attraktive Modelle gibt für Familien, für, ja, Michael hat es angesprochen, für Mehrgenerationenwohnen, die durchaus Qualitäten mit sich bringen, auch was Freiräume angeht, ich sag mal auch Synergien, Mehrfachnutzung. Und ich denke, das sind alles Themen, die wir auch im Kontext Dorf ja angehen möchten in Bürgewald. Und das vielleicht noch zum Schluss. Also ja, beim Dorf denkt man vielleicht im ersten Gedanken an das freistehende Einfamilienhaus. Aber wenn man sich Bürgewald dann doch nochmal in seiner Grundstruktur anschaut, dann sieht man ja sehr wohl, dass auch in früherer Zeit sehr wohl schon in bestimmten Dichten gebaut wurde. Ich hatte es ganz zu Beginn angesprochen. Wir haben diese geschlossene, traufständige, ja, zweigeschossige Bebauung, die sehr wohl eine gewisse Dichte in dem Sinne auch aufweist.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden für eure heutige Einschätzung, eure Erfahrungen und dass ihr heute hier wart zu unserer Podcast-Folge Wärmewende in den NRW-Kommunen.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Das war unsere neueste Folge von Food Urban, Gespräche über die Zukunft von Stadt und Land. Diesmal zum Thema Wärmewende. Danke, dass Sie heute dabei waren und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.